Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie Leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Nach einer etwas längeren Podcastpause starten wir heute mit einem sehr interessanten Thema, der Beziehung zwischen Polizei und Jugendlichen. Dafür konnten wir eine Expertin auf dem Gebiet als Gesprächspartnerin gewinnen, Frau Professorin Doktorin Daniela Hunold von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Hallo Frau Hunold und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Frau Hunold, bevor ich mit der ersten Frage beginne, möchte ich unseren ZuhörerInnen noch ganz kurz zwei Titel von Ihnen nennen, die sicherlich im Nachgang des Podcasts gerne von einigen gelesen werden möchten. Zum einen natürlich Ihre Dissertation zum Thema Polizei im Revier, polizeiliche Handlungspraxis gegenüber Jugendlichen in der multiethnischen Stadt. Und zum anderen haben Sie auch einen Artikel zu Jugendprotesten in Deutschland und Frankreich mit dem Titel Kollektive Gewalt in der Stadt, die Bedeutung polizeilichen Handelns für Jugendproteste in Deutschland und Frankreich veröffentlicht. In diesen gehen Sie unter anderem ja auch auf die unterschiedlichen Hintergründe der Proteste in beiden Ländern ein. Zu denen werde ich später auch nochmal Fragen stellen, also wir kommen da später auch nochmal drauf zu sprechen. Und ich würde dann wahrscheinlich beide Texte einfach mal verlinken. Wenn wir den Podcast online stellen, dann finden alle den Text sehr schnell. Zum Einstieg aber nun eine Frage zum grundlegenden Forschungsgebiet. Polizei und Jugendliche. Wie gut ist die Forschungslage zum Verhältnis von Polizei und Jugendlichen generell?
Also generell kann man sagen, ist sie gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir müssen hier einen Unterschied machen, wo diese Forschung stattfindet oder auf welche Länder sich diese Forschung bezieht. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Forschung zur Polizei verschiedener Gruppen, also Verhältnis von Polizei und verschiedenen Gruppen in englischsprachigen Ländern und auch einigen europäischen Ländern viel, viel besser ausgebaut ist als hier in Deutschland. Und hier in Deutschland ist die empirische Polizeiforschung grundsätzlich nicht so gut aufgestellt. Das hat verschiedene Hintergründe und dementsprechend würde ich sagen, hier in Deutschland könnten wir noch ein bisschen mehr wissen über das Verhältnis von Polizei und Jugendlichen.
Könnten Sie vielleicht zu den Hintergründen noch ein paar mehr Informationen für unsere Zuhörerinnen bereitstellen?
Ja, sehr gerne. Es ist so, dass die empirische Polizeiforschung hier in Deutschland bisher sich nicht etablieren und institutionalisieren konnte. Wenn wir in die USA oder nach Großbritannien gucken, sieht es ganz anders aus. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Kolonialgeschichte dieser beiden Länder, die letztendlich auch zu verschiedenen ethnischen Konflikten bereits in den 60er Jahren geführt hat zwischen Polizei und ethnischen Minderheiten. Und im Zuge dessen ja Politik und Forschung schon auch die Wichtigkeit von Polizeiforschung erkannt hat, nämlich auch mit einem kritischen Blick auf die polizeiliche Arbeit zu gucken und zu gucken, was kann verbessert werden, um möglicherweise auch das Verhältnis zwischen Polizei und verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Diese Notwendigkeit hat man bisher hier in Deutschland nicht erkannt. Also zum einen natürlich auch haben wir diese Massivität der Konflikte zwischen Polizei und ethnischen Minderheiten bisher nicht gehabt und dementsprechend auch nicht die Problematisierung dieses Themas. Und zum anderen ist es so, dass es bisher kaum politische Forderungen gibt und politische Möglichkeiten gibt, die geschaffen wurden, um die Polizeiforschung zu verbessern, indem Forschende auch Zugang zur Polizei bekommen. Denn das ist oftmals der Hauptgrund, weshalb Forschung nicht stattfindet, dass Forschende eben keinen Zugang zur Polizei bekommen. Und das müsste in Zukunft einfach viel mehr ausgebaut werden. Und das ist aber eine politische Aufgabe, die hier gefragt ist.
Passend zu der Forschung, also auch wenn sie nicht so gut ist, sind Sie ja trotzdem eine Expertin auf dem Gebiet zu Polizei und Jugendlichen. Und daher die nächste Frage: Wie hat sich das Verhältnis zwischen Polizei und Jugendlichen in Deutschland im Laufe der Zeit entwickelt?
Ja, das können wir gar nicht so genau sagen, weil das Thema eben nicht so gut erforscht ist. Also was wir sagen können, ist, dass ja vor allem krawallartige Zustände, also das Versammeln von Jugendlichen im öffentlichen Raum und das Aufeinandertreffen mit der Polizei in den letzten Jahren sehr stark thematisiert wurde. Aber wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann gab es solche krawallartigen Auseinandersetzungen auch schon in den 60er Jahren. Also das ist jetzt gar kein neues Phänomen. Und grundsätzlich lässt sich möglicherweise sagen, dass sich ja das Selbstbild der Polizei im Laufe der Zeit verändert hat, also von einer eher Ordnungsmacht hin zu einer Bürgerpolizei, Bürgerinnenpolizei, die eben schon auch mehr Wert darauf legt, auf Kommunikation und positiven Kontakt. Und das zeigt sich schon auch in so manchen Ansätzen der Polizei. Also ein Beispiel sind hier die Bezirksdienstbeamtinnen, die quasi auch hier insbesondere im Kontakt mit Jugendlichen einen eher positiven Kontakt herstellen sollen, um ja das Vertrauen zu verbessern, den Austausch zu verbessern. Und deshalb würde ich jetzt erstmal annehmen, ohne das auf einer empirischen breiten Grundlage diskutieren zu können, dass das Verhältnis sich aus Sicht der Polizei möglicherweise verbessert hat, also zumindest was die Maßnahmen betrifft, um auf Jugendliche zuzugehen. Und ansonsten aber natürlich dieses Verhältnis insgesamt konflikthaft von vornherein ist, weil Jugendliche sich dadurch auszeichnen, dass sie aus Identitätsfindungsgründen auch mal über die Stränge schlagen, Grenzen überschreiten und eben dann auch mal straffällig werden und dementsprechend eher negative Kontakte zur Polizei haben und das natürlich das Verhältnis sehr stark prägt.
Das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, nämlich unter welchen Umständen kann dann das Aufeinandertreffen im öffentlichen Raum zwischen Jugendlichen und Polizei eskalieren? Und daran anschließend auch direkt, wie definieren denn die verschiedenen Seiten überhaupt eine Eskalation? Also wo beginnt die für die Polizei und wo beginnt die für die Jugendlichen?
Ja, also es sind komplexe Situationen, wo es dann zu Auseinandersetzungen kommt. Und in der Regel ist es ja erstmal so, dass es schwierig ist, wenn Jugendliche den öffentlichen Raum nutzen, um da beispielsweise den freizeitmäßig sich anzueignen, also den öffentlichen Raum nutzen, um sich zu treffen und das erstmal kritisch von der Polizei betrachtet wird und möglicherweise Identitätskontrollen durchgeführt werden. Das ist schon ja, eher so, dass diese Situation auch für Konflikte sorgen kann, weil da natürlich ein unterschiedliches Verständnis davon herrscht, wer jetzt eigentlich diesen öffentlichen Raum nutzen darf und wer nicht. Und zu gewaltsamen Ausschreitungen, wie wir es beispielsweise aus Frankreich kennen, aus den Vororten von Paris, den Banlieues, da muss man sagen, das sind alles Ereignisse gewesen, wo meistens eine Polizeimaßnahme im Vordergrund stand, die unter Umständen auch zum Tod eines Jugendlichen geführt hat. Also es gibt zum Beispiel aus 2005 ein Beispiel aus Paris, wo sich zwei Jugendliche mit sichtbarem Migrationshintergrund einer Polizeikontrolle entziehen wollten und in ein Transformatorenhäuschen sich geflüchtet haben und dort durch Stromstöße gestorben sind. Und diese Polizeimaßnahme, die hat dann dazu geführt, dass es wochenlang gewaltsame Ausschreitungen gab zwischen Polizei und vor allem Jugendlichen. Also können wir schon sagen, dass ein als unverhältnismäßig wahrgenommene Polizeimaßnahme, die sich scheinbar auch auf ethnische Minderheiten richtet, also als rassistisch wahrgenommen wird, zu solchen Ausschreitungen führen kann. Und das aber nur in einem Kontext, wo ohnehin schon die Jugendlichen, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, von gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen sind. Ja, also wo Armut, Bildungsarmut, sozioökonomische Benachteiligung eine Rolle spielen.
Ja, dann ist ja gerade, wenn man mit solchen Jugendlichen aufeinandertrifft, auch die Frage, was für eine Rolle PolizistInnen in einem positiven Sinne auch einnehmen können. Also besonders, es wird ja oft gerne in gerade US-amerikanischen Polizeiserien dargestellt, dass PolizistInnen da eine pädagogische Rolle einnehmen. Wie ist das denn wirklich? Also kann die Polizei das oder kann sie das nicht? Und wenn sie es kann, werden die explizit darauf vorbereitet oder ergibt sich das im Kontext?
Also grundsätzlich muss man sagen, das ist eben nicht originäre Aufgabe der Polizei, sozialarbeiterische Tätigkeiten zu vollziehen. Aber natürlich gibt es schon Ansätze innerhalb der Polizei, wo es eher darum geht, und das habe ich vorhin kurz angedeutet schon, einen positiven Kontakt zu Jugendlichen herzustellen. Und im Rahmen meiner Forschung in Köln sind mir die dortigen Bezirksdienstbeamtinnen begegnet, die tatsächlich sich dadurch auszeichnen, dass sie schon eine sehr lange Diensterfahrung haben, auch schon ein bisschen lebensälter sind und deshalb auch eher ein komplexeres Verständnis davon haben, in welchen schwierigen Situationen Jugendliche sich beispielsweise bewegen, ja. Und die gehen mit Jugendlichen auf schon eine eher sozialarbeiterische Art und Weise um, indem sie ihnen eher freundlich auf der Straße begegnen und einfach mal fragen, wie es in der Schule geht, wie es zu Hause läuft. Und meistens kennen sie diese Jugendlichen schon persönlich aus vorangegangenen Gesprächen. Das bleibt aber auf der Ebene dieser Gespräche. Das heißt, es gibt ja hier keinen helfenden Moment, in dem zum Beispiel der Polizist, die Polizistin sagt, ach komm, ich gehe mit dir zur Schule, ich gehe mit dir nach Hause und regel jetzt für dich irgendwelche Probleme, sondern es bleibt einfach auf der Ebene des Zuhören Wollens und Verstehen Wollens, in welcher Lebenssituation sich diese Jugendlichen befinden. Und das ist so, ich würde sagen, in Ansätzen ein Habitus, den ich beobachtet habe, den es eben auch bei SozialarbeiterInnen gibt, die Streetwork beispielsweise machen, aber natürlich auf einer sehr, sehr reduzierten Ebene verbleiben.
Ja, Streetwork ist ja eigentlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Also, wenn Sie es gerade schon ansprechen, gibt es da denn verstärkt inzwischen auch Zusammenarbeit zwischen Streetworkerinnen und Polizei beispielsweise? Also, wissen Sie darüber was? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Ansatzpunkt wäre, um soziale Arbeit und Polizei zusammenzubringen.
Also es gibt so ein paar Ansätze, wo Sozialarbeit und Polizei zusammenarbeiten auf eine sehr konstruktive und gewinnbringende Art und Weise. Also wo dann beispielsweise zusammen Maßnahmen entwickelt werden, die so ein bisschen freizeitorientiert sind für Jugendliche, wie zum Beispiel das mitternächtliche Basketballspielen, wo es darum geht, eben die Jugendlichen von der Straße wegzuholen. Also Polizei und Sozialarbeit tatsächlich dasselbe Ziel haben. Grundsätzlich ist das Verhältnis zwischen Polizei und Sozialarbeit aber eher angespannt, weil die Ziele ja andere sind. Also die Ziele vielleicht nicht unbedingt, aber die Wege dahin. Und ja, die Polizei natürlich einen Zwang hat, auch zu handeln, wenn beispielsweise irgendwas festgestellt wird, wo eine Straftat dahinter stecken könnte und Sozialarbeit hier ja gar nicht weitergeht, sondern er verschwiegen bleibt und den Jugendlichen nahe bleibt und jetzt nicht unbedingt eine Straftat bei der Polizei anzeigt. Und das sind grundlegende Unterschiede in der Herangehensweise, wo Sozialarbeit auch oft sagt, naja, es ist eine große Schwierigkeit, mit Polizei zusammenzuarbeiten, weil die ja unsere Jugendlichen dann direkt anzeigen, wenn sie etwas feststellen und das wollen wir nicht.
Ja, ist ja auch verständlich. Also ist ja auch eine Vertrauensbasis, mit der die arbeiten müssen. Dann zurück zu den Jugendlichen und wie die eigentlich damit umgehen. Also die nächste Frage ist, wie nehmen Jugendliche eigentlich die Polizei im Großen und Ganzen wahr? Und da, ja, das ist den meisten nicht bewusst, dass die Polizei ja eigentlich ein unpolitisches Organ ist und wir gerade ja auch eine große Welle mit jugendlichen Protesten haben, die politisch motiviert sind, also Fridays for Future. Zum Beispiel, ist den Jugendlichen eigentlich bewusst, dass die Polizei ein unpolitisches Organ ist, oder hat das überhaupt keinen Einfluss auf die Wahrnehmung?
Ich denke mal, dass die Jugendlichen sich dessen nicht unbedingt bewusst sind, weil wenn wir mal schauen, wie die Polizei sich in verschiedenen Protestereignissen verhält, dann kann man ja nicht sagen, das ist jetzt sehr objektiv, sondern das ist immer sehr abhängig scheinbar von den Protestinhalten und den Protestformen. Das heißt, dass Polizei hier unterschiedliche Strategien hat, mal etwas offensiver, dominanter, vielleicht auch gewaltvoller auftritt als in anderen Kontexten. Und dass natürlich dann hier auch der Eindruck entsteht unter Jugendlichen, wie zum Beispiel bei Fridays for Future, dass die Polizei nicht neutral unbedingt auftritt und möglicherweise auch die Ziele, die sie inhaltlich verfolgen, ablehnen. Also das ist, glaube ich, in der Regel nicht so. Also es gab zum Beispiel so ein paar Interviews mit Polizistinnen und Polizisten im Hambacher Forst, die natürlich schon auch die Art und Weise der Protestform dort abgelehnt haben, aber gleichzeitig auch gesagt haben, naja, wir sind halt auch eigentlich nicht dafür, dass jetzt der Hambi abgeholzt wird und dass gewisse Klimaziele verfolgt werden und erreicht werden. Aber das kommt, denke ich, bei den Protestierenden so nicht unbedingt an.
Ja, mit dem Hambacher Forst haben Sie ja eher eine radikalere Protestform angesprochen. Und das führt auch wieder über zur nächsten Frage, nämlich, es gibt ja verschiedene politisch ausgerichtete radikale Jugendgruppen, egal ob jetzt aus links, rechts, vielleicht auch aus ganz anderen Kontexten begründet, radikal. Gibt es da denn Unterschiede in der Wahrnehmung zur Polizei? Also gibt es da politische Ausrichtungen, die sich eher positiv gegenüber der Polizei stellen und dann vielleicht auch welche, die sich eher negativ positionieren? Und wie ist das Verhältnis von diesen politisch radikalen Jugendgruppen eigentlich zur Polizei?
Also darüber wissen wir so gut wie nichts. Das kann man sich nur hypothetisch herleiten. Dadurch, dass es natürlich Milieus, also politische Milieus gibt, die beispielsweise den Staat eher kritisch hinterfragen und politische Milieus gibt, die den Staat eher weniger kritisch hinterfragen. Und ich würde sagen, daraus ergibt sich natürlich automatisch dann auch eine eher kritische oder weniger kritische Haltung gegenüber der Polizei. Und ich denke mal, das ist in linksradikalen Milieus wahrscheinlich eher häufiger der Fall, dass die Polizei auch kritisch gesehen wird als in anderen politischen Milieus.
Ja, dann haben wir ja sowohl schon über den Einfluss auf Polizistinnen auf Jugendproteste geredet, aber halt auch schon über Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Und Sie haben ja eine Studie zu der Bedeutung polizeilichen Handelns für Jugendproteste in Deutschland und Frankreich geschrieben. Und ich fände das sehr interessant und ich denke auch die Leute, die sich den Podcast anhören, welche Unterschiede Sie da eigentlich herausarbeiten konnten, gerade für Deutschland und Frankreich. Aber wenn es da noch weitere Unterschiede gibt, also gerade im englischsprachigen Raum, ist es ja doch nochmal anders erforscht, haben Sie ja gesagt. Was für Unterschiede gibt es da eigentlich, die in Bezug auf den Einfluss der Polizistinnen auf Jugendprotest?
Also, ich bleibe mal bei dem Beispiel Deutschland und Frankreich. Es ist erstmal so, dass die Polizeien in Deutschland und Frankreich sich sehr stark unterscheiden. Also, in Frankreich gibt es eine zentralisierte Polizei, die auch eher militärisch ausgerichtete Einheiten hat. Also, die nochmal auch sichtbar ganz anders auftreten als zum Beispiel unsere Bereitschaftspolizei, die ja auch ein bisschen mehr von Ausrüstung her militärisch anmutet. Und das Verhältnis von vor allem migrantischer Bevölkerung und Polizei ist in Frankreich auch aufgrund der Kolonialgeschichte schon seit den 60er Jahren sehr angespannt. Das heißt, hier gibt es auch eine Historie, auf die man zurückblicken kann. Dann ist es auch so, dass wir festgestellt haben, dass die Polizei in Frankreich tatsächlich häufiger Zwangsmittel gegenüber Jugendlichen anwendet und das auch in einer nicht legitimierten Art und Weise. Also man sagen kann, die wenden auch häufiger mal illegale Gewalt an, weil die ein ganz anderes Bedrohungspotenzial empfinden gegenüber Jugendlichen in bestimmten räumlichen Bereichen von Städten. So, und das ganze Verhältnis ist natürlich wechselseitig. Also das heißt, man kann sagen, das hat sich möglicherweise über die Zeit auch aufgeschaukelt, weil auch Jugendliche gegenüber Polizei nicht gerade zimperlich umgehen und dort selbstberichtete Gewaltanwendung gegenüber Polizisten viel häufiger vorkommt als in Deutschland. Ja. Und dann kommt natürlich noch hinzu der gesellschaftliche Kontext. Also das heißt, die sozioökonomische Ausgrenzung oder die segregierten Gebiete, zum Beispiel in den Banlieues, haben ja ein Ausmaß, das wir bisher kaum so in Deutschland finden. Und wenn das alles zusammentrifft, also das heißt die Ausgrenzungserfahrung zusammen mit den negativen Erfahrungen mit Polizei und umgekehrt, dann erklärt das natürlich, warum es ein viel angespannteres Verhältnis in Deutschland, in Frankreich gibt zwischen Polizei und Jugendlichen und auch das Vertrauen in die Polizei ein viel geringeres ist als hier.
Ja, dann haben Sie ja angesprochen, dass es in Frankreich auch schon zu Todesfällen gekommen ist, bei Jugendlichen. Und das haben wir jetzt ja aber auch inzwischen in Deutschland. Also erst vor kurzem gab es ja auch einen Toten durch Polizeischüsse, was hier nicht ganz so hohe Wellen schlägt wie vielleicht in Frankreich. Aber wenn man jetzt abschließend auf diese Beziehung guckt zwischen Polizei und Jugendlichen, mit dem Hintergrundwissen, dass halt auch hier inzwischen die Polizeigewalt anders wahrgenommen wird. Wie würden Sie die Beziehung heutzutage einschätzen?
Also ich glaube, dass das Vertrauen auch unter Jugendlichen gegenüber der Polizei in Deutschland immer noch recht hoch ist. Aber ich würde da eher einen kleinen Zukunftsausblick wagen, dass ich mir vorstellen könnte, wenn beispielsweise die Schere zwischen Arm und Reich ja auch immer größer wird, was ja definitiv der Fall ist, und Ausgrenzungserfahrungen immer massiver werden in bestimmten Bevölkerungsgruppen und auch in bestimmten räumlichen Bereichen und die Polizei weiterhin die Tendenz zeigt, auch dominantere Polizeistrategien zu fahren, was man beispielsweise beim G20-Gipfel in Hamburg gesehen hat. Und wir dann den Blick aus Frankreich nehmen und den hier drauf projizieren auf Deutschland, dann könnte man schon meinen, dass das Verhältnis in Zukunft auf jeden Fall angespannter sein wird und das Vertrauen in die Polizei auch sinken wird.
Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Also gerade mit dem Zukunftsblick, den Sie gerade gewagt haben und mit den schon vorher gesprochenen Verhältnissen zwischen Polizei, Streetwork, Polizei als Sozialarbeiter irgendwie mit drinne, sollte die Polizeiausbildung, damit man halt gerade nicht so eine Entwicklung hat, vielleicht einfach neben den bisherigen Inhalten auch eine pädagogische oder vielleicht auch eine politische Bildung stärker fokussieren?
Also pädagogische Ausbildung weiß ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, für die Polizeistudierenden einen guten Blick, einen guten Einblick in die Funktionsweisen der Gesellschaft zu bekommen. Das wird in Ansätzen auf jeden Fall schon gewährleistet, wo es auf jeden Fall noch Ausbaumöglichkeiten gibt, was Aus- und Fortbildung betrifft. Das ist die politische Bildung. Das heißt, hier einfach nochmal so ein bisschen stärker oder ein bisschen intensivere Inhalte anzubieten, als das jetzt der Fall ist, und dann aber auch über spezifische Themen intensiver zu reden, wie beispielsweise Diskriminierungsformen und Rassismus etc. Also wo aber die Studierenden vor allem dazu befähigt werden, zu reflektieren über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Position der Polizei in dieser Gesellschaft. Ich glaube, die Inhalte sind oft schon vorhanden, aber gerade diese Reflexionsfähigkeiten, die könnten meines Erachtens noch ein bisschen ausgebaut werden.
Das ist ein super gutes Schlusswort und damit bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Frau Hunold, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und Ihre Expertise. Und genau, ich denke, dass viele interessante Einblicke dabei sind und dass vielleicht ja auch so ein Podcast ein Start sein kann, um noch was zu verändern in der Forschung oder auch mit dem Druck, den man ja manchmal auch in der Öffentlichkeit aufbauen kann, damit sich da was ändert.
Das wäre schön, und ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe ZuhörerInnen, gefallen. Sollten Sie Fragen oder Kritiken haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an unsere neue Kontaktadresse demokratieleben@uni-göttingen.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.